Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dich dazu entschieden hast, uns zu retten, zu uns zu reden, uns Gutes zu tun, uns auch einen Verstand zu geben, mit dem wir nachdenken können. Und ich bitte, hilf du uns jetzt, wenn wir über dich nachdenken, und mach uns offen dafür, deine Stimme zu hören aus deinem Wort. Und Herr, ich möchte dich jetzt auch gleich bitten für diese 12 Buben oder weiß nicht genau wie viele sie sind da in Thailand, die eingeschlossen sind in der Höhle und keine Chance haben, sich selbst zu retten, dass du ihnen hilfst, dass diese Rettungsaktion klappt. Gib du dort auch Weisheit. Amen. Ich habe sehr viel nachdenken müssen über, oder habe immer wieder an diese 12 Buben denken müssen da in Thailand, in diesem Höhlensystem. Die sind reingegangen mit ihrem Fußballtrainer und dann hat es Regenfälle gegeben und sie wurden da überrascht und eingesperrt und haben immer weiter zurück in das Höhlensystem müssen und können nicht mehr raus. Und ich weiß wirklich auch nicht, was da jetzt in diesen Tagen passiert ist, wo man sie verzweifelt gesucht hat, aber die haben irgendwas Vernünftiges gemacht, sodass sie jetzt noch alle am Leben sind und jetzt fängt diese ganz schwierige Rettungsaktion an. Und wenn du an sie denkst, dann bete einfach immer wieder für sie. Aber denk auch dran, dass es uns ja im übertragenen Sinn auch ähnlich geht. Wir sind auch in so einer Situation, wo wir überlegen müssen, wie leben wir jetzt vernünftig? Gott ist dabei, uns zu retten, aber wie leben wir vernünftig? Und darum geht es in den Weisheitsbüchern im Alten Testament. Da geht es nicht um irgendwelche philosophischen Spinnereien, sondern da geht es um dein Alltagsleben und um mein Alltagsleben. Wie gehen wir das Leben an? Und da stellen wir uns heute eben in diesem Buch Prediger oder Kohelet heißt es auch in der Bibel, stellen wir uns diese Frage, wie leben wir vernünftig, und schauen darauf Kapitel 9 und 10. Und die Antwort von Kohelet, die ist nicht kompliziert, die lautet einfach, ja, hör zu, denk realistisch und tue Gutes. Dann kann die Weisheit Gottes, stark und vorteilhaft und gut für uns sein. Aber, das hat uns der Kohelet auch schon so oft gesagt, Weisheit verdampft so leicht durch unsere Dummheit, durch die blöde Welt und durch unsere Gier. Und mein Ziel ist es heute, dass wir, also ich rede auch zu mir, dass ich erinnert werde und dass wir erinnert werden, an unsere Dummheit, an die blöde Welt, in der wir leben und zu der wir auch beitragen, und an unsere Gier, dass wir so daran erinnert werden, dass wir erkennen, wir brauchen Hilfe. Und wir werden sehen, es gibt Hilfe. Nur Jesus hilft wirklich, nur er verändert uns so, dass wir dann zuhören, realistisch denken, Gutes tun. Und er macht es, während er uns rettet. Wir alle, ich auch, wir alle brauchen Jesus. Und dann werden wir ihn feiern, im Abendmahl. Das ist mein Ziel. Und jetzt fangen wir an mit der Welt, die Kohelet beobachtet hat. Wir lesen in Kapitel 9, ab Vers 13 und bis Kapitel 10, Vers 4. Wir lesen darüber, dass wir vernünftig leben, wenn wir zuhören. Also da geht's los in Kapitel 9, Vers 13. Auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne und es kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenig Männer waren darin, gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit retten hätte können oder wahrscheinlich ist besser übersetzt gerettet hat. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Worte des Weisen in Ruhe gehört sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter Toren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein Sünder verdirbt viel Gutes. Tote Fliegen lassen das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren zu seiner Linken. Und auch wenn der Tor auf dem Weg geht, fehlt ihm der Verstand und er sagt jedem, er sei ein Tor. Wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Wir sehen da, dass Weisheit stark sein kann, richtig stark. Stärker als Armeen und Waffen, siehst du in den Versen 15 und 18, und stärker als große Verfehlungen, das steht am Ende von Vers 4. Weisheit kann stärker sein als die Macht der Welt, aber Dummheit übertönt sie so leicht. Weisheit ist ja so offensichtlich gut, aber trotzdem wird sie verachtet und vergessen und überschrien und verdorben. Weisheit ist so leicht verderblich. Eine falsche Entscheidung, eine dumme Entscheidung macht alles kaputt, so wie eine tote Fliege das Parfum stinken lässt. Und in dieser tosenden Welt, da spricht die Weisheit mit einer leisen Stimme zu uns. Ich habe ja viele Spiele von dieser Fußball-WM schon angeschaut, mit Freude. Aber eines war für mich total unerträglich, das war irgend so ein Spiel, wo total viele Vuvuzelas dabei waren. Diese grauenhaften Plastiktröten, die haben so einen furchtbaren Sound gemacht, dass man die Schönheit des Spiels gar nicht mehr richtig genießen kann. Ist dein Leben auch so? Geht es da auch so rund wie in diesem Stadion, mit diesen Vuvuzelas, wo alles übertönt wird, die Weisheit so leicht übertönt wird? Sie spricht mit leiser Stimme, aber diese tosende Welt übertönt sie so leicht. Deswegen sei vernünftig und hör zu. Wem zuhören? Sicher kennst du Menschen in deinem Umfeld, die weise sind. Das sind Leute, die sich nicht aufplustern, die nicht herumschreien, die nicht angeben. Die gehen nicht von sich aus, sondern die gehen vom Wort Gottes aus. Hör ihnen zu. Manche von denen kennst du vielleicht persönlich, andere sind durch Bücher da oder durch Vorträge und Videos. Aber am allerklarsten hörst du die Weisheit, die Stimme Gottes in diesem Buch. In diesem Buch hörst du, spricht Gott am allerklarsten und da wirst du seine Stimme am deutlichsten hören können. Wie leicht ist es, dieses Buch gar nicht erst aufzumachen. Tagelang. Ja, dann wirst du die Weisheit nicht hören in dieser tosenden Welt. Hörst du ihn oder übertönt die tosende Welt die leise Stimme Gottes, die Weisheit bringt? Jetzt kommt ja wieder die Urlaubszeit. Bitte mach nicht Urlaub von Gott. Mach Urlaub mit Gott. Lebe vernünftig und höre zu. Wir leben vernünftig, wenn wir Gott zuhören. Das ist das Erste, was uns Kohelet da sagt. Und das Zweite ist, wir leben vernünftig, wenn wir realistisch denken. Ich lese wieder weiter in Kapitel 10, ab Vers 5 bis Vers 11. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, gleich einem Versehen, das vom Machthaber ausgeht. Die Torheit wird in große Würden eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Pferden gesehen und Oberste, die wie Knechte zu Fuß gingen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, der kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Wir leben vernünftig, wenn wir realistisch denken, sagt uns Kohelet da. Er sagt uns sogar, dass die Weisheit ein Vorteil sein kann. ein richtig guter, großer, fetter Vorteil. Das steht in Vers 10, wenn sie richtig angewandt wird. Wenn die Weisheit richtig angewandt wird, das beschreibt er da mit diesen ganzen Vergleichen, dann warnt die Weisheit dich vor Gefahren, vor Löchern, vor Schlangen und Querschlägern. Allen Querschlägern und Löchern und Schlangen des Lebens. Die Weisheit hilft dir nicht auszubrennen, wenn die Axt stumpf geworden ist und du dich immer mehr und mehr abstrampelst, ja, dann hilft dir die Weisheit, die Axt zu schärfen. Wenn die Axt stumpf geworden ist, dann hilft es auch nicht, dass man 12 Stunden am Tag arbeitet. Man muss die Axt schärfen ab und zu. Und die Weisheit hilft dir, die Axt zu schärfen, nicht verzweifelt weiter zu hacken mit einer stumpfen Axt. Weisheit kann ein großer Vorteil sein. Aber die blöde Welt, in der wir leben, vereitelt die Weisheit. Verdrehte Machthaber bringen Dummheit ans Lenkrad, hat er uns da beschrieben. Und vielleicht sagt uns der Herr deswegen, dass Politiker und Chefs besonders unser Gebet brauchen. Ich hoffe, wir beten später noch für alle Könige und Machthaber, die über uns eingesetzt sind, um uns zu regieren, wie es im Neuen Testament steht. Vielleicht ist das der Grund, warum wir besonders für sie beten sollen, weil die Welt so ist, so, weil die blöde Welt so ist. Und nicht nur Machthaber, diese ganze verdrehte Welt ist einfach gefährlich. So wie die Leute, die da ihrem Handwerk nachgehen. Du machst ganz normal deinen Job. Du bemühst dich, das alles richtig und gewissenhaft und fleißig zu machen. Du dienst fleißig, fair, gerecht, gewissenhaft. Und trotzdem kannst du dich in dieser blöden und verdrehten Welt verletzen. Deswegen denk realistisch. Die Weisheit kann Vorteile bringen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass der Vorteil eintritt. Wegen der blöden Welt, in der wir leben. Egal, was du anfängst, es kann schief gehen. Egal, wie fromm und gläubig du bist, es kann dich ein Querschläger abschießen. Und wenn du Fußball spielst, dann geht es dir vielleicht so wie mir im Garten. Du kannst ausrutschen und voll auf den Hinterkopf aufschlagen. Jetzt wirst du denken, das erklärt einiges. Es kann passieren. So ist die Welt, in der wir leben. Sei nicht naiv. Aber sei auch nicht resigniert. Wenn du nichts tust, dann beißt die Schlange erst recht. Dann kracht das Dach ein. Das werden wir noch in Vers 18 sehen. Also sei realistisch. Das heißt, sei weder naiv noch zynisch. Es wird nicht immer alles klappen, aber es wird nicht immer alles schief gehen. Gott schenkt auch manchmal Sonnentage und er schenkt auf jeden Fall am Ende ein Happy End. Auch wenn wir jetzt in dieser blöden Welt immer wieder mal unter die Räder kommen. Auch wenn es keine Garantie gibt dafür, dass alles glatt gehen wird. Also wir leben vernünftig, sagt uns Kohelet, wenn wir realistisch denken. Und der dritte Punkt, den wir heute gemeinsam anschauen, ist, wir leben vernünftig, wenn wir Gutes bringen. Das ist der Rest von Kapitel 10, ab Vers 12. Ich lese von 12 bis 20. Wir leben vernünftig, wenn wir Gutes bringen. Die Worte aus dem Mund eines Weisen bringen ihm Beliebtheit, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede böser Unsinn. Und der Tor macht viele Worte. Der Mensch erkennt nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer teilt es ihm mit? Die Arbeit des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht zur Stadt zu gehen weiß. Wehe dir, Land, dessen König ein Junge ist und dessen Oberste schon am Morgen speisen. Glücklich, du Land, dessen König ein Edler ist und dessen Oberste zur rechten Zeit speisen als Männer und nicht als Zecher. Durch die Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Um zu lachen bereitet man ein Mahl und Wein erheitert das Leben und das Geld gewährt das alles. Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König und in deinen Schlafzimmern fluche nicht über den Reichen, denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und was Flügel hat, das Wort anzeigen. Wir leben vernünftig, wenn wir Gutes bringen. Hier in diesen Worten sehen wir, die Weisheit kann wirklich etwas bringen. Dummheit kann nur verschlingen. Und Kohelet stellt der Weisheit und Dummheit gegenüber. Ihre Worte, die Gedanken, die Worte, die Taten, die Konsequenzen, die daraus kommen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, werden gegenübergestellt. Und wir sehen hier, Dummheit kann nur verschlingen. Dummheit bringt zwar viel aus dem Mund raus, aber das hilft nicht. Es ist nur böser Unsinn. Vers 12 am Ende, da steht, die Lippen des Toren verschlingen ihn selbst. Dummheit kann nur verschlingen. Dummheit verschlingt sich selber, aber sie verschlingt auch die Zukunft. Sie ist zu dumm, die richtigen Schritte zu gehen, damit es eine gute Zukunft gibt. Wenn das Dach tropft, tut sie nichts. Wenn sie das Land regiert, dann verschlingt sie zwar viel Essen, aber tut sonst nichts Vernünftiges, was zum guten Ende führen würde. Und das wird alles kein gutes Ende haben. Das führt zu Leid und Klagerufen und Weherufen. Die Dummheit verdrängt die Wahrheit, sie ist selbstzerstörerisch, überheblich und stolz. Die Dummheit ist wie ein gieriger Strudel, der alles verschlingt und runterzieht. Dummheit kann nur verschlingen. Aber die Weisheit kann was bringen. Sie bringt aus den guten Gedanken gute Worte und gute Auswirkungen hervor. Sie bringt Gunst oder Beliebtheit in Vers 12. Sie redet gut über andere in Vers 20. Und sie regiert ein Land gut und geht die notwendigen Schritte, damit es dem Land auch gut gehen wird. Und sie geht auch die notwendigen Schritte, damit es jemandem persönlich gut geht, damit genug da ist, um das Leben zu genießen. Freude, Essen, Wein, wie es da in Vers 19 steht, das ist ja immer eines der Lichtblicke oder Scheinwerfer von Kohelet drauf scheint, dass wir das Leben genießen sollen. Und die Weisheit geht die notwendigen Schritte dafür, dass das auch möglich ist. Mit Freude, Essen und Wein, wie es da steht. Also die Weisheit ist kein gieriger Strudel, sie ist im Gegenteil wie eine Quelle, aus der was Gutes herauskommt. Gute Gedanken, Worte, Taten, Auswirkungen. Vernünftig zu leben heißt, dass du nicht fragst, was kann ich verschlingen, sondern dass du fragst, was kann ich bringen. Die Weisheit ist eben wie eine sprudelnde Quelle in einer gierigen Welt. Und so einfach ist das, vernünftig zu leben. Das ist die Antwort auf die Frage, wie leben wir vernünftig? Die Antwort lautet, hör zu, denk realistisch und tue Gutes, dann kann die Weisheit stark und vorteilhaft und gut für uns sein. Aber wir haben das ja schon oft gehört und gesehen und auch erlebt, wahrscheinlich, wie flüchtig die Weisheit ist. Weisheit verdampft leicht wegen unserer Dummheit, der blöden Welt und unserer Gier. Wenn ich da über diese Worte von Kohelet nachdenke, dann sehe ich mich nicht oft in der Rolle von diesem Weisen, sondern sehr oft in der Rolle von diesem Toren. Wie oft habe ich nicht zugehört und nicht zuhören wollen, sondern wollte lieber drauf losplappern oder Dinge, die ich nicht so wirklich verstanden habe. Wie oft habe ich die Weisheit vergessen und habe dann blindwütig anderen wehgetan? Wie oft bin ich zornig geworden und war überhaupt nicht gelassen? Wie viele tote Fliegen habe ich schon in Gottes duftendes Parfum geworfen und in euer in eures. Wie viele hohle Worte habe ich schon gemacht? Wie oft habe ich das Dach tropfen lassen? Also das geht ja von tatsächlich tropfenden Wasserhähnen bis zu offenen Wunden im Herzen, wo ich viel zu spät was getan habe. Wie oft hat mich die Schlange gebissen, weil ich zu lange gewartet habe. Wir leben vernünftig, wenn wir zuhören. Aber wie oft höre ich wirklich zu? Wie oft nehme ich mir Zeit, um Gott zuzuhören in der Bibel? Ich stürze mich viel lieber in das Tosen der Welt. Wir leben vernünftig, wenn wir realistisch denken, aber wie oft war ich schon zynisch? Zynismus ist ja so eine bittere Krankheit des Herzens. Wie oft habe ich schon gesagt, das wird eh nichts bringen. Das ist auch nicht der Weg nach vorne. Das ist so ansteckend und so destruktiv. Wie oft habe ich Gott abgeschrieben, jetzt ist eh alles aus und niemand kann mehr was machen. Das geht sicher wieder schief. Zynismus. Und wie oft war ich enttäuscht, weil ich so naiv war. Weil ich gedacht habe, wenn ich bete, ja, dann muss Gott doch nach meiner Pfeife tanzen. Er muss mir doch einen Parkplatz schenken. Das ist das eine Ende des Spektrums. Oder mich vor dieser Krankheit bewahren. Vor diesem Streit. Diesen Unfall verhindern. Wie unrealistisch ich oft denke. Wie unvernünftig. Und das Dritte, was wir gehört haben, ist, wir leben vernünftig, wenn wir Gutes bringen, anstatt gierig alles zu verschlingen. Aber wie oft geht es mir wirklich um andere und nicht um mich? Ich brauche Hilfe. Geht es dir auch so? Vielleicht geht es dir auch so. Hier ist Hilfe. Ich kenne einen weisen Mann, der von allen verachtet und umgebracht wurde und doch alle Welt gerettet hat. Viel mehr als der weise Mann am Anfang von unserem Text heute. Jesus ist dieser weise Mann und er hat gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lebendig, neu beleben, heißt es. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus verspricht, dass er uns erquickt, dass er uns neu belebt. Er verspricht, dass wir bei ihm das Leben lernen. Er verspricht Ruhe und echten Frieden für die Seele. Das verspricht er uns. Also er verspricht uns das, was wir brauchen. Und was wir brauchen, das gibt er. Immer wieder, immer wieder. Wir wollen Weisheit lernen. Also ich will Weisheit lernen. Und ich glaube, es sitzt niemand da, der sagt, ich pfeife auf Weisheit. Wir wollen Weisheit lernen und wir brauchen Hilfe. Nur Jesus verändert uns so. Der Mensch selber kann sich nicht verändern. Aber Jesus kann uns verändern. Nur er verändert so, dass wir immer mehr zuhören, realistisch denken und Gutes tun. Und wir alle brauchen ihn dazu. Er hilft uns dabei, realistisch über uns selbst zu denken. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber bei mir ist es schon so, dass ich oft meine eigene Stimme lieber höre. Vielleicht geht es ja auch so. Ich glaube, es ist tief im Menschen drinnen, dass wir um uns selbst kreisen, von Natur aus. Und schauen, was kriege ich, was springt für mich draus, wo werde ich bestätigt, wo werde ich gelobt. Ich glaube, von Natur aus sind wir so wie dieser gieriger Strudel, der alles mit sich hinunterreißt. Und tun
Dinge, die falsch sind, böse und dumm. Und da können wir uns nicht selbst verändern. Es hilft nicht zu sagen, reiß dich endlich zusammen. Weil in uns etwas verändert werden muss dazu. Und wir können uns nicht selbst verändern. Unser Herz ist da irgendwie auf der falschen Seite, so wie da in Prediger 10, 2 steht ganz wörtlich, des weisen Herz ist zu seiner Rechten, des toren Herz ist zu seiner Linken. Das ist jetzt nicht anatomisch gemeint, sondern da geht es darum, beim Herz in der Bibel geht es immer um dein innerstes Wesen, dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen. Und das ist für uns von Haus aus falsch, falsch angelegt, verdreht. Und du kannst es nicht selbst rausreißen und auf die richtige Seite einpflanzen. Das kann nur Gott. Und er tut es. Wir sind wie diese Kinder in der Höhle in Thailand eingesperrt und wir kommen selbst nicht raus. Wir brauchen jemanden, der uns rausholt aus dem Getöse, aus dem Strudel, aus der Schuld. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen jemanden, der uns reinholt in die Wahrheit Gottes, in das neue Leben, in die Ruhe, in einen tiefen inneren Frieden. Wir brauchen so jemanden. Und er tut es. Und das alles feiern wir im Abendmahl. Und dieses Abendmahl, das ist so ein richtiges Freudenfest, wie da in Vers 19 steht, im Prediger 10, Vers 19, um zu lachen, bereitet man ein Mahl und Wein erheitert das Leben. Das Abendmahl ist ein Freudenfest. Jesus gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Er versorgt uns, er speist uns, er macht uns froh. Und Traubensaft und Brot erinnern uns daran, was er in unserem Leben tut. Er versorgt uns, aber das muss irgendwer bezahlen. Und das sind nicht wir. Also ihr seht zwar da die Opferbeutel, aber das ist keine Bezahlung dafür, dass Gott dich rettet. Das kann niemand bezahlen. Das ist wie bei diesen Buben in Thailand. Die können sich niemals selbst rausholen. Und hinterher können sie auch nicht dafür bezahlen, was das alles gekostet hat. Das muss wer anderer bezahlen. Und so ist es auch bei uns. Irgendwann anderer muss das bezahlen. Aber du bist eingeladen. Für dich ist es gratis, geschenkt. Und er bezahlt dafür. Jesus bezahlt mit seinem Leben dafür. Und er ladet dich wieder neu ein, zu ihm zu kommen heute. Er vergibt dir wieder neu, wenn du ihn darum bittest. Er vergibt immer und immer wieder. Wir werden ihm zuhören, wir werden ihn bitten, realistisch zu sein und wir werden aus seiner Quelle empfangen und das verändert uns. Und vorher werden wir noch beten und auch eine Zeit der Stille haben und dann werden wir ein Lied singen und ich bitte das Musikteam herauszukommen. Die werden uns dabei helfen, Jesus zu feiern.